Seitdem Menschen auf diesem Planeten leben, versuchen sie zu beweisen, dass Gott existiert. In allen Kulturen, zu allen Zeiten, mit allen möglichen Ideen. Und so sind dann im Laufe der Jahrhunderte in der Theologie und in der Philosophie die Gottesbeweise entstanden. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern aus dem Religionsunterricht. Ich habe sie uns mal mitgebracht. Da gibt es den ontologischen Gottesbeweis. Der besagt, dass allein die Vorstellung darüber, dass es einen Gott gibt, die Existenz Gottes schon beweisen muss. Dann gibt es den kosmologischen Gottesbeweis. Dieser besagt, dass alles, was existiert, eine Ursache hat. Und wenn man die Kette der Ursachen zurückverfolgen würde, bis zur ersten Ursache, die nicht verursacht wurde, dann ist das Gott. Oder es gibt den teleologischen Gottesbeweis. Die Natur unterliegt einer Ordnung und einer Feinabstimmung, einer Zielrichtung und das allein weist schon auf einen Schöpfer hin, der das alles irgendwie angelegt haben muss. Immanuel Kant kam dann mit dem moralischen Gottesbeweis. Er sagt, der Mensch hat ein Gewissen und ein moralisches Gesetz in sich, daher muss es auch irgendwie einen Gott geben, der dieses Gewissen und diese moralische Ordnung in uns angelegt hat. Aber auch in der Moderne hat man versucht, Gott zu beweisen und so gibt es zum Beispiel den religionspsychologischen Ansatz, der besagt, dass die Tatsache, dass Menschen in allen Kulturen und zu allen Zeiten an einen oder mehreren Göttern geglaubt haben, ein Indiz dafür ist, dass es eine höhere Wirklichkeit geben muss. Und so suchen wir Menschen nach Hinweisen und nach Beweisen für die Existenz Gottes und wir sagen, wenn Gott doch nur mal sichtbarer wäre. Wenn er nun mal anfassbarer wäre, wenn er nun mal etwas Spektakuläres tun würde, dann könnte ich es vielleicht besser verstehen und dann könnte ich auch besser glauben. Und genauso wie die Menschen zu allen Zeiten versucht haben, Gott zu beweisen, haben andere Menschen versucht, die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen. Da gibt es zum Beispiel den Philosophen Epikur. Er führte das Problem des Bösen an, das Theodizee-Argument und sagt, wenn Gott doch wirklich allmächtig ist, wenn es einen Gott gibt, der allwissend ist, wenn es einen Gott gäbe, der liebend und der vollkommen gut ist, warum gibt es dann so viel Leid und Krieg und Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Warum sterben Kinder an Hunger? Warum werden Familien auseinandergerissen durch Naturkatastrophen? Warum existiert das dann? Ebenso gibt es das Argument der widersprüchlichen Eigenschaften Gottes. Es ist die Frage, wenn Gott tatsächlich allmächtig ist, kann er dann einen Stein erschaffen, den er selbst nicht hochheben kann? Wenn ja, dann ist er nicht allmächtig. Und wenn nein, ist er auch nicht allmächtig. Also es passt nicht zusammen. Oder das Argument der religiösen Vielfalt. Weltweit gibt es unzählige Religionen mit sehr unterschiedlichen Gottesvorstellungen. Wenn es doch nur einen einzigen wahren Gott gäbe, warum hat er sich dann im Laufe der Zeit und in den unterschiedlichsten Kulturen so unterschiedlich offenbart? Und für beide Seiten lassen sich zahlreiche weitere Argumente anführen. Und das Spannende dabei ist, dass jede Seite versucht, Hinweise und Indizien zu finden, die ihre Meinung bestärkt. Die einen sehen in allen Erkenntnissen und allen Tatsachen Hinweise dafür, dass es einen Gott geben muss. Und die anderen sehen in genau den gleichen Erkenntnissen und genau den gleichen Tatsachen Hinweise dafür, dass es keinen Gott geben kann. Und genau damit, mit dieser Fragestellung, beschäftigt sich unser heutiger Predigttext. Ich arbeite gerade an einer mehrteiligen Predigtreihe mit dem Titel Der Beobachter, Johannes und der Rabbi aus Nazareth. Und in dieser Reihe geht es darum, Jesus durch die Augen des Jünger Johannes neu zu entdecken. Und diese Predigt heute ist der fünfte Teil davon. Und daher möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Johannes ist ein alter Mann und er beschließt, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Und dabei macht er etwas sehr Interessantes. Er ordnet seinen Bericht um bestimmte Ereignisse herum, die er Zeichen nennt. Und diese Zeichen sollen zeigen, was nicht nur was Jesus getan hat, sondern vor allem auch, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und Johannes verfolgt mit seinem Bericht eine Absicht und ein Ziel. Er nimmt diese Zeichen, diese besonderen Momente mit Jesus und reiht sie dann wie Perlen auf einer Kette auf. Er möchte zeigen, Jesus ist wirklich der, der zu sein behauptete. Und am Ende seines Evangeliums bringt er es nochmal ganz, ganz deutlich auf den Punkt und er erklärt, warum er dieses Buch überhaupt geschrieben hat. Er schreibt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Und heute wollen wir uns gemeinsam das fünfte Zeichen anschauen, ein Zeichen, das sehr, sehr typisch ist für Jesus. Es ist kein Feuerwerk, es ist kein Donner vom Himmel, sondern eine Begegnung. Eine Begegnung mit einem Mann, der von Geburt an blind gewesen ist. Und mitten hinein in diese menschliche Tragödie setzt Jesus ein Zeichen, das mehr bedeutet, als man auf den ersten Blick sehen kann. Und bevor wir dort einsteigen, würde ich gerne noch mit uns beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir möchten dir Danke sagen für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und wir danken dir, dass du hier bist. Und so beten wir, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Konzentration gibst und dass du verstehst, dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich möchte euch gerne ganz kurz in die Situation mit hineinnehmen. Jesus ist unterwegs in Israel, mal reist er in den Norden des Landes nach Galiläa, mal in den Süden des Landes nach Judäa und so reist er hin und her. Und jedes Mal, so erzählt uns Johannes, wenn er nach Judäa kommt, steigt die Spannung. Denn dort liegt Jerusalem, das religiöse Zentrum und die Hochburg der Frommen und der Pharisäer. Und sie machen Stimmung gegen Jesus. Zuerst haben sie Stimmung gemacht gegen Johannes den Täufer, über ihn haben sie sich aufgeregt und jetzt ist es Jesus. Denn beide haben Dinge gesagt, die nicht so ganz in ihr frommes System passen. Darüber hinaus hatten die Pharisäer auch Angst, dass Jesus das Volk aufwiegeln wird. Denn wenn das Volk unruhig wird, dann wird auch Rom nervös. Und wenn Rom nervös wird, dann wird es Ärger im ganzen Land geben. Die Atmosphäre ist sehr angespannt und genau dort, in dieser aufgeheizten Stimmung, passiert die Begegnung, von der Johannes uns jetzt erzählt, dieses fünfte Zeichen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und auch die Jünger sehen diesen Mann und vielleicht haben sie Jesus zugeflüstert, Rabbi, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Nun, diese Frage klingt für uns heute vielleicht etwas sehr merkwürdig, aber im ersten Jahrhundert war das völlig normal. Damals dachte man, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Leid. Wenn jemand krank ist, dann muss er oder seine Familie irgendetwas getan haben, was Gott zornig gemacht hat, sonst würde er eben nicht leiden. Die Menschen dachten, er hat es verdient, blind zu sein. Es ist eine gerechte Strafe, er leidet wegen einer vergangenen Sünde. Und manche Rabbiner lehrten sogar, wenn eine schwangere Frau einen heidnischen Tempel betritt, dann trägt das Kind nach der Geburt die Strafe. Es wird krank geboren, blind oder entstellt. Es war ein tiefer Aberglaube. Nun, heute denken wir natürlich etwas anders darüber. Die Ursache für Leid kann man ganz grob in drei Kategorien aufteilen. Die erste Kategorie ist unser eigenes Verhalten. Manchmal leiden wir aufgrund eines Fehlers, das wir gemacht haben oder unseres Verhaltens. Ich bin schon mal geblitzt worden, ihr vielleicht auch, weil man zu schnell gefahren ist und die Folge war ein Ticket. Mein Fehler, mein Verhalten hatte bittere Konsequenzen und viel Leid nach sich gezogen. Ich musste dieses Ticket bezahlen. Die zweite Kategorie, manchmal leiden wir aufgrund des Verhaltens von anderen Menschen. Da ist jemand, der mich verletzt hat. Da ist jemand, der mich betrogen hat. Jemand, der es nicht gut mit mir meint und jetzt habe ich Leid und vielleicht sogar Schmerz. Und die dritte Kategorie, Leid bricht auch manchmal ohne ersichtlichen Grund über einen Menschen herein. Da gibt es Katastrophen, da gibt es Krankheiten, da gibt es Kriege und es gibt absolut keinen Zusammenhang zu meinem eigenen Verhalten. Und genau das macht Jesus hier deutlich. Er schaut seine Jünger an und sagt, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwidert Jesus. Mit einem Satz räumt er diesen ganzen tiefen Aberglaube zur Seite. Mit anderen Worten, Schuld ist bei diesem Mann nicht das Thema. Hier geht es nicht um Schuld. Ihr denkt etwas völlig Falsches. Aber dann sagt er etwas sehr Irritierendes und er schafft eine weitere, eine vierte Kategorie, warum ein Mensch leidet. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht etwas unsensibel und ich würde es auch nicht sagen, wenn Jesus es nicht selbst gesagt hätte. Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit. Das ist passiert damit. Jesus lehrt hier, wie auch an anderen Stellen, dass Schmerz und Leid nicht nur zufällig oder sinnlos sind, sondern dass sie einen Sinn haben können, einen tieferen göttlichen Sinn. Und wir entdecken das bei Jesus selbst. Sein eigener Schmerz und sein eigenes Leid hatte einen tiefen Sinn, der uns bis heute durchträgt. Und wir können es auch hier bei diesem blinden Mann entdecken, der am Straßenrand sitzt, auch wenn er selbst den Sinn nicht entdecken konnte, Und auch, wenn wir es nicht mögen und auch, wenn es viele, viele Fragen aufwirft, sagt Jesus, damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Mit anderen Worten, dieser Mann wurde nicht bestraft. Seine Eltern wurden auch nicht bestraft. Nein, Gott selbst ist mitten in diesem Leid gegenwärtig und es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Nun, das bedeutet nicht automatisch eine körperliche Heilung. Damit ist gemeint, in Leid und in Schmerz kann Gott selbst erfahrbar sein. Und ich glaube, wir haben das vielleicht schon mal alle gesehen. Wir haben vielleicht schon mal einen Menschen kennengelernt aus unserem Umfeld, der leiden musste, der krank wurde und deren Reaktion auf das Leid so außergewöhnlich war, dass der Glaube von vielen anderen Menschen um ihn herum gestärkt wurde. Seht, es ist ein großer Segen von Gott, wenn man faltenfrei durchs Leben gehen kann. Die eigenen Kinder gute Schulabschlüsse erzielen, alle gesund sind und man dann mit 99 Jahren friedlich einschläft. Das ist ein großer Segen, aber das ist nicht sehr beeindruckend. Beeindruckend sind Frauen, Männer, Kinder, die durch tiefe Täler gehen müssen, Krankheiten, Verlust, Enttäuschungen erleben und deren Glaube trotzdem felsenfest steht. Und in diesen Momenten wird Gott sichtbar, denn mitten in Schwäche und Leid zeigt sich plötzlich ein Friede, den nur Gott schenken kann. Also wendet sich Jesus seinen Jüngern zu, die immer noch diesen blinden Mann anschauen, und er sagt zu ihnen, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und jetzt entfaltet sich eine sehr, sehr kraftvolle Geschichte. Das ist der Kern, der Grund, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Jesus sagt, seht her, jetzt werde ich meine Identität sichtbar machen. Ich bin das Licht der Welt und dieses Licht leuchtet mitten in der Dunkelheit, mitten in dem Schmerz, mitten in dem Leid dieses Mannes, heller als jemals zuvor. Also schaut hin, lernt von mir und glaubt mir. Und dann passiert etwas sehr Eigenartiges. Johannes erzählt weiter, nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Nun, es gibt so Stellen in der Bibel, von denen ich mir wünschen würde, es gäbe mehr Einzelheiten. Und das hier ist eine davon. Hat Jesus den Blinden vorher gefragt, ob er das machen darf? Die beiden haben kein Wort miteinander gesprochen. Oder hat er gesagt, hey Petrus, Johannes, haltet diesen blinden Mann mal fest? Und ich glaube nicht, aber es ist trotzdem etwas seltsam, was hier passiert. Jesus spuckt auf den Boden, er knetet Schlamm und bestreicht damit die Augen des Mannes, ohne dass die beiden auch nur ein Wort miteinander gewechselt hätten. Und dann sagt er etwas zu ihm, was er zuvor auch schon zu anderen gesagt hat. Er sagt etwas zu ihm, das er auch unserer Generation sagt, was er zu dir und zu mir sagt. Er sagt zu dem blinden Mann, geh. Geh weg von mir, verlass meine Gegenwart, geh zum Teich Schiloa und wasch dir das Gesicht. Und ich glaube, hier liegt ein wesentlicher Punkt in der Geschichte. Johannes wählt diese Geschichte aus einem bestimmten Grund, nämlich dieser blinde junge Mann gehorcht. Er geht im Glauben und nicht im Schauen. Der Mann sieht immer noch nichts. Er ist immer noch blind. Er hat irgendeinen Schlamm auf den Augen, der ihm vielleicht über das Gesicht läuft. Vielleicht hat er den Sinn hinter dieser ganzen Veranstaltung nicht verstanden. Vielleicht war er irritiert. Vielleicht hatte er mehr Fragen als Antworten. Und dann hört er diese Stimme von Jesus, die ihm sagt, geh. Und er geht. Im Glauben. Wisst ihr, was dieser blinde Mann getan hat? Er entschied sich, jemandem zu vertrauen, den er nicht sehen konnte. Er hatte bisher nur Gerüchte über diesen Jesus gehört. Er hatte dort am Straßenrand nur irgendwelche Geschichten mal über ihn aufgeschnappt. Er kannte ihn nicht, er wusste nicht, wer dieser Jesus war. Er hatte ihn nicht gesehen, nicht angefasst, kein einziges Wort mit ihm gewechselt. Und er hatte keinen Beweis, dass Jesus nicht nur bloß ein Mensch oder ein Rabbi war, aber er entschied sich, diesem Jesus zu vertrauen. Die Stimme zu gehorchen, die zu ihm gesagt hat, geh. Das ist Glaube, zu dem auch wir herausgefordert werden. Am Ende des Johannesevangeliums sagt Jesus zu Thomas, dem Zweifler, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Genau das ist unser blinder Mann, der dort an der Straße sitzt. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Und scheinbar ging er dann nach Hause, denn seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, Moment mal, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht mir nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, erklärte der Mann selbst. Ich bin der Typ, der die ganze Zeit dort an der Straße gesessen und gebettelt hat. Ich kann jetzt sehen, ich brauche keinen Stock mehr, ich brauche keine Matte mehr, um auf der Erde zu sitzen. Ich kann sehen. Und natürlich stellen die Nachbarn und Bekannten die Frage, die jeder von uns stellen würde. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Und der Blinde antwortet, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Wir haben doch Gerüchte über ihn gehört. Einige von euch haben ihn vielleicht auch schon mal gesehen. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloa und wasch dir das Gesicht. Und ich tat das, worum er mich gebeten hat. Auch wenn es für mich absolut keinen Sinn ergab. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und natürlich sind sie jetzt neugierig. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Ich habe nicht gesehen, wohin er ging, Sherlock. Dieser blinde Mann wusste nicht, wer Jesus war. Aber dann passiert etwas, was damals nach dem Gesetz vorgeschrieben war. Wer von einer Krankheit geheilt wurde, der sollte zu den Priestern und zu den Frommen, zu den Pharisäern gebracht werden. Die religiösen Führer sollten darüber entscheiden, ob er wieder in die Gesellschaft zurückkehren durfte. Also bringen sie ihn zu den Pharisäern und ab hier ändert sich der Tonfall dieser doch sehr freudigen Geschichte, denn die fromme Elite betritt die Bühne. Die reichen, mächtigen, frommen Männer. Und Johannes gibt uns einen sehr, sehr bedeutenden Hinweis. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Oh Jesus, wann wirst du es denn nun mal lernen? Am Sabbat, da durfte man nach den Traditionen der Ältesten und der mündlichen Tora, nicht der schriftlichen, bestimmte Dinge eben nicht tun. Kneten zum Beispiel. Oder Dinge miteinander vermischen zum Beispiel. Aber genau das hatte Jesus getan. Er hatte Speichel und Erde vermischt. Außerdem durfte man am Sabbat auch nicht heilen. Es sei denn, es ging um Leben und Tod. Jesus hatte nach der Logik der Frommen und der Gesetzestreuen zweimal den Sabbat gebrochen. Ein göttliches Gebot. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es denn kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und wahrscheinlich hatte sich der Mann damit selbst den Sabbat übertreten und seitdem kann ich sehen. Der, der es getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Nun, wenn wir ganz genau hinschauen, dann können wir feststellen, dass Jesus nur ihre Version des Gesetzes gebrochen hat. Und genau hier liegt der Konflikt und genau das betrifft uns auch. Jesu Handeln passte nicht in ihre Vorstellungen. Ihre Vorstellungen darüber, wie Gott ist und wie Gott handeln darf. Sie hatten ihre Schublade, sie hatten ihr Bild von Gott, sie hatten ihre kleine Box und in diese Box passte Jesus nicht hinein. Und heute ist es noch ganz genauso, ob wir es wollen oder nicht. Jeder von uns hat eine Vorstellung davon, wie Gott zu sein hat. Jeder hat so eine kleine Box, eine Schublade, in der wir Gott hineinpacken. Selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, haben eine Idee von dem Gott, an dem sie nicht glauben. Es ist meine Vorstellung, wie Gott ist und was er will. Und alles, was nicht in diese Vorstellung hineinpasst, in diese Schublade hineinpasst, wird abgelehnt. Aber Jesus, er sprengt unsere Vorstellungen. Er ist nicht in dieser Schublade zu finden. Er handelt außerhalb dieser Box. Und so gibt es für die Pharisäer und manchmal auch für uns auch nur eine einzige Schlussfolgerung. Wer so handelt, der kann nicht von Gott sein. Aber andere Pharisäer stellen plötzlich eine sehr unangenehme Frage. Sie sagen, Moment mal, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Es herrscht Uneinigkeit, denn diese Zeichen deuteten ja tatsächlich irgendwie darauf hin, dass Jesus mehr ist, als sie wahrhaben wollten. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Ist er ein Sünder oder ist er kein Sünder? Fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortet der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen. Elternsprechtag. Es ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn die Eltern in die Schule gerufen werden. Und genau das passiert hier genauso. Die Eltern kommen mit klopfenden Herzen. Sie hatten Angst, denn wenn du am Sabbat zu den Pharisäern zitiert wirst, dann hattest du mit großer Sicherheit ein Problem. Ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren. Wie kommt es denn dann, dass er auf einmal sehen kann? Und die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Frag ihn selbst. Er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft geben zu können. Und jetzt wird es sehr spannend. Hört mal zu, was Johannes erzählt. Sie, die Eltern, gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor den Pharisäern hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen. Diese mächtigen, reichen, frommen Männer hatten bereits entschieden. Ihre Meinung stand schon fest. Die Pharisäer hatten sich bereits entschieden. Sie hatten keinen Raum in ihrer Theologie. Sie hatten keinen Raum in ihrer Weltanschauung, keinen Raum in ihrer Meinung für das, was sie dort sahen. Sie hatten keinen Raum für das, was sie gerade erlebten, für das, was direkt vor ihren Augen geschah. Sie hatten sich bereits entschieden, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus, dem Messias, bekannte. Ihre Meinung stand fest. Menschen, die sich zu diesem Jesus bekennen, sollen geächtet werden. Sie sollen vom Judentum ausgeschlossen werden. Die religiösen Führer, wie wir manchmal auch, lasst uns ganz ehrlich sein, waren diejenigen, die blind gewesen sind. Sie waren geblendet von ihren Einstellungen und von ihren Vorannahmen. Sie waren geblendet von ihrer Theologie. Sie waren nicht blind, weil sie nicht sehen konnten, sondern weil sie nicht sehen wollten. Sie schauten nicht hin, wenn es etwas zu sehen gab. Sie nahmen sich keine Zeit, wenn es etwas zu entdecken gab. Das ist die gefährlichste Form der Blindheit, eine gewollte Blindheit. Nun, heute gibt es dafür einen Begriff. Man benennt das oder man nennt es Confirmation Bias, eine kognitive Verzerrung unseres Denkens. Man sucht sich nur die Informationen aus, die meine Meinung auch bestätigen, und alles andere wird ausgeblendet. Alles andere darf nicht sein. Man sucht nach Informationen, die bestätigen, was ich bereits glaube, und man weigert sich, andere Informationen anzuerkennen, die mich aus meinem Kontext reißen könnten, die meine Weltsicht, mein Gottesbild, mein Glaube erweitern und verändern könnten. Man weigert sich, über Dinge nachzudenken, die außerhalb meiner Vorstellung von Gott liegen. Und das ist erschreckend aktuell, denn gerade Menschen, die klare Regeln hochhalten, die sich an Gesetze orientieren, bei denen es nur schwarz oder weiß gibt, sind gefährdet, blind für das zu werden, was Gott tatsächlich wirkt. Die Pharisäer hielten an ihren Vorstellungen von Gott fest. Aber Jesus handelt außerhalb ihrer Box und sie konnten, nein, sie wollten es nicht sehen. Aber sie sind immer noch nicht fertig mit diesem geheilten Mann. Die Geschichte geht weiter. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie auf. Wir wissen, dass jener Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Nun, vielleicht können wir entdecken, was hier passiert. Sie sagen im Grunde, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Wir wissen, dass du blind warst. Wir haben auch deine Eltern gefragt. Das steht jetzt mittlerweile fest. Irgendetwas ist geschehen, aber es ist unmöglich durch diesen Jesus geschehen. Denn er ist ein Sünder. Er hat den Sabbat gebrochen und Sünder können solche Zeichen nicht vollbringen. Und der geheilte Mann antwortet mit einer mutigen Ehrlichkeit, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht alles. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Ich verstehe nicht alles, aber eins weiß ich, es ist nun mal so geschehen. Aber ich muss auch nicht alles verstehen, um glauben zu können. Ich brauche keinen Gottesbeweis, um glauben zu können. Ich muss nicht alles erklären, um glauben zu können, was direkt vor meinen Augen geschieht. Ich habe es erlebt und das reicht mir. Und hier ist die gute Nachricht für dich und für mich. Du musst es auch nicht. Du musst auch nicht alles verstehen, um glauben zu können. Und vielleicht sind Menschen hier, die genau an diesem Punkt hängen geblieben sind und nicht weiterkommen. Und ich verstehe das sehr gut, denn ich wünsche mir auch gerne, immer alles verstehen zu wollen. Ich kenne Menschen, die gerne wieder zum Glauben zurückfinden möchten, aber der Verstand lässt es einfach nicht zu. Da ist jemand, der vermisst die Lieder und die Anbetung. Jemand anderes vermisst die Gemeinschaft. Aber irgendetwas ist passiert, dass man nicht mehr glauben kann. Seht, dieser blinde Mann hatte keine Erklärung für das, was passiert ist. Aber er ging, Schritt für Schritt, blind, mit Schlamm auf den Augen, mit großen Fragen, ohne Antworten. Er hat nicht verstanden, Aber er tat das, was Jesus ihm auftrug. Und mit jedem Schritt und mit jedem Zentimeter, den der Blinde vorwärts ging, wuchs sein Glaube. Aber jetzt wird die Geschichte noch stärker, denn jetzt wird dieser junge, geheilte Mann frech. Er ist genervt von den vielen Fragen der Pharisäer. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwidert der Geheilte. Aber eins weiß ich, und ich liebe diesen nächsten Satz, es ist so eine tolle Aussage, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was für ein Zeugnis. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Er sagt zu den Pharisäern, fangen wir nochmal bei dem an, was ich weiß. Eure theologischen Diskussionen kann und will ich nicht führen. Eure Fragen kann und will ich nicht beantworten, aber ich weiß. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht, aber Folgendes weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist nicht nur seine Geschichte, sondern das ist die Geschichte von Millionen und Abermillionen von Menschen, die Jesus begegnet sind. Vielleicht ist es auch deine Geschichte, ist meine Geschichte. Man kann es nicht immer erklären. Manche Menschen haben im Geld den Sinn gesucht, bis sie merken, das füllt mich nicht aus. Andere kämpfen mit Krankheiten, mit Süchten, mit Einsamkeit und dann, manchmal sehr plötzlich oder manchmal auch nur Schritt für Schritt, geschah etwas. Etwas, das man nicht in Formeln fassen kann. Es wurden plötzlich die Augen geöffnet und meine Sicht wurde verändert. Ich weiß nur eins, sagt der Blinde, ich war blind. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, warum es geschehen ist, aber jetzt kann ich sehen. Nur durch die Gnade eines lebendigen, persönlichen Gottes kann ich sehen. Aber die Pharisäer sind immer noch nicht fertig und sie bohren weiter nach. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Die Pharisäer suchen nach mehr Gründen, nicht glauben zu müssen. Und jetzt ist der Geheilte mit seiner Geduld am Ende. Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnet er, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Und dann sagt er es ihnen direkt ins Gesicht. Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Oh, jetzt ist die Stimmung sehr angeheizt. Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Dieser Mann, der sein Leben lang an der dreckigen Straße saß, der ausgelacht wurde, verspottet wurde, als Sünder bezeichnet wurde, auf dem er mit dem Finger gezeigt hat, steht aufrecht vor diesen mächtigen, frommen, reichen Männern Jerusalems und sagt, das ist doch wirklich sehr sonderbar. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Ist das nicht offensichtlich, woher er kommt? Liegt es nicht direkt vor euren Augen? Wie viele weitere Beweise braucht ihr denn noch, um zu wissen, dass er von Gott kam? Jemand, der nicht von Gott ist, könnte ein blindgeborener Mann nicht die Augen öffnen. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Mit anderen Worten, du hast es verdient, blind geboren zu werden. Deine Eltern haben es verdient, dich großzuziehen und all die zusätzliche Zeit und Energie dafür aufzuwenden und sich dann ein Leben lang dafür zu schämen, weil du ein blinder Bettler geworden bist. Du hast genau das verdient, was du bekommen hast. Du wurdest in Sünde gezeugt. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Nun, das waren die Frommen im Land. Die Männer, die vorgaben, Gott am besten zu kennen. Wie brutal können Menschen werden, die behaupten, an einen liebenden Gott zu glauben. Vorsätzlich gewollte Blindheit. Sie weigern sich hinzuschauen. Es darf einfach nicht sein. Sie weigern sich, das Sichtbare zu sehen. Sie weigern sich, Gottes Größe zu entdecken. Sie haben viel zu viel Angst davor, über das Bekannte hinaus in das Unbekannte zu blicken. Angst davor, dass Gott nicht mehr so in ihre kleine Box passt. Und lass uns für die letzten Minuten dieser Predigt ganz ehrlich miteinander reden. Was die Pharisäer damals taten, war alles andere als ehrbar. So ein Verhalten steht niemandem gut. Aber Hand auf Herz. Wir sind gegen diese Haltung und gegen diese Einstellung auch nicht immun. Wir können in die Geschichte schauen. Wie häufig haben sich Christen gegenüber der Wissenschaft verschlossen? Das, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Wie oft haben wir Menschen ausgegrenzt, die nicht in unsere Box, in unsere Schublade passen? Menschen aus anderen Kulturen, Menschen mit einer anderen Sexualität, mit einem anderen Lebensstil, mit einem anderen Kleidungsstil, mit einer anderen Ausdrucksweise im Glauben. Wie oft haben Kirchen und Gemeinden Menschen ausgegrenzt, die nicht in die Lehre und in das System passen, das uns selbst mal irgendwann gelehrt wurde? Wie oft wurde den Menschen signalisiert, du gehörst hier nicht dazu, weil du nicht so bist wie wir es gelernt haben und wie wir es erwarten. Ändere dich erstmal und dann komm wieder zurück. Seht, über alle Generationen hinweg gab es verschiedene Gruppen von Menschen, die das erleben mussten und noch immer erleben müssen. Sie kamen in eine Gemeinde, in der von Gottes Liebe, von seiner Annahme, von seiner Gnade gesungen wurde, aber sie wurden zurückgewiesen. Seht, wenn wir Gott auf unsere kleine Box reduzieren, dann laufen wir Gefahr, nicht nur Menschen auszuschließen, sondern Gott selbst zu verpassen. Die Pharisäer, die mussten lernen, Gott handelt nicht nach unseren Vorstellungen. Und ich glaube, wir müssen das auch lernen, immer wieder neu. Denn wir lieben es, unsere Grenzen zu ziehen, unsere Regeln aufzustellen und zu unterscheiden in die da drinnen, wir hier drinnen und die da draußen. Aber eigentlich sollte es anders sein. Wir sollten die neugierigsten, entgegenkommendsten, liebevollsten und aufgeschlossensten Menschen in jedem Raum sein, den wir betreten. Wir sollten keine Angst davor haben, unser Wissen zu erweitern. Wir sollten Räume öffnen, in denen Menschen, ganz egal woher sie kommen, wie sie aussehen oder wie sie leben, egal wie weit sie von Gott entfernt sind, Schritte auf ihn zumachen können. Und jeder Schritt, sei er noch so klein, den jemand zu Gott macht, sollte uns unendlich begeistern. Und auch wenn ihre Worte nicht perfekt sind, auch wenn ihre Theologie nicht ganz korrekt ist, auch wenn beim Gebet nicht immer alles korrekt ausgesprochen wird, auch wenn sich die Form des Gottesdienstes vielleicht ändern muss. Denn wenn wir nur Informationen suchen, die unser Denken bestätigen, wenn wir nicht bereit sind, unsere eigenen Grenzen zu hinterfragen, dann kann es passieren, dass wir Gott übersehen. Nicht, weil er nicht da wäre, sondern weil er nicht in meine kleine Schublade passt. Seht, viele Christen haben Angst, über diese Box hinauszublicken, weil sie Angst haben, den Glauben zu verlieren. Grenzen und Regeln geben Sicherheit. Aber die Wahrheit ist, Gott ist viel größer als unsere winzige Schublade. Tatsächlich ist Gott viel größer, als du denkst. Gott ist auch sehr viel größer, als man es dir beigebracht hat. Seht, es ist völlig okay, nicht alles zu wissen und nicht alles zu verstehen. Der blindgeborene Mann, der wusste es auch nicht. Er wusste nicht, wer dieser Jesus wirklich war. Aber er war neugierig und er fand es heraus. Aber was nicht okay ist, ist nicht hinzuschauen, wenn Gott uns etwas zeigen möchte. Wir dürfen Gott aus dieser kleinen Schublade befreien und neu entdecken, wie groß er wirklich ist. Amen. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass dein Wort auch heute noch lebendig ist. Wir danken dir für die Geschichten, die wir dort lesen dürfen und dass wir uns heute noch etwas zu sagen haben. Und so möchte ich beten, dass wir in dieser Woche dich kennenlernen als einen großen Gott, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, egal wie es uns geht, was vor uns liegt, wollen wir einfach beten, dass du sichtbar und erfahrbar bist in unserem Leben und uns begleitest. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.